BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Das Interessante war jetzt dabei, ich hatte die Passagierliste der Leute, die auf diesem Flug mitgeflogen sind. Und der Name dieses Menschen auf dem Grabstein in Offenburg war allerdings nicht auf dieser Passagierliste. Wie konnte es so weit kommen, dass alles, was demokratisch war, so dermaßen in die Defensive geraten ist? Aber durch diese Recherche ist mir wieder klar geworden, warum. Denn wenn man irgendwo an der Oberfläche kratzt, also man findet herzzerreißende, wahnsinnige Geschichten und die müssen alle erzählt werden.
Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte. Das hat der Dichter Heinrich Heine gesagt. Ein Grabstein auf dem alten Waldbachfriedhof in Offenburg erzählt uns die Geschichte eines Flugzeugs, das im Jahr 1938 dort ganz in der Nähe in Durbach abgestürzt ist. Alle 13 Passagiere sterben, ebenso wie die 4 Besatzungsmitglieder. Es ist eine tragische Geschichte, voller Unglück, voller Zufälle und voller Rätsel. Und doch gibt sie uns einen kleinen Einblick in das Leben jüdischer Menschen in Europa in den 1930er Jahren. Sie zeigt uns, dass demokratische Gewerkschafter damals gern mehr gegen die Nazis getan hätten, aber vor allem mit dem eigenen Überleben beschäftigt waren. Und die Geschichte birgt auch eine Erinnerung, eine Mahnung an uns heute, nämlich wie wichtig ein geeintes Europa für die Demokratie und für den Frieden ist. Erzählen kann uns diese Geschichte mein Kollege Ralf Burgmeier. Er ist seit 25 Jahren Redakteur der Badischen Zeitung und schreibt für die Lokalredaktion in Offenburg. In dieser Folge erzählt er, wie er überhaupt von dem Unglück erfahren hat, wie er recherchiert hat, was damals passiert ist und was das alles mit der EU zu tun hat. Mein Name ist Dora Schölz, ich bin ebenfalls Redakteurin der BZ und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, Ralf, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, danke für die Einladung.
1938 stürzt in Durbach bei Offenburg ein Flugzeug ab. Wie hast du denn von diesem Unglück erfahren?
Ich wusste erstmal nichts, obwohl ich ja Eingeborener bin, davon. Über den Umweg Prag habe ich davon erfahren, weil ich habe einen Freund, Pavel Dufek, der ist in Prag. Ja, sind wir schon lange befreundet. Er arbeitet dort im Prager Nationalarchiv und hat durch diese Freundschaft mit mir natürlich auch Offenburg ein bisschen im Blick, wenn er dort was findet. Und der schickte mir vor ein paar Jahren, so vor 3 Jahren ungefähr, schickte er mir einen Artikel aus einer tschechischen Luftfahrtzeitschrift. Und da ging es um diesen Absturz. Und so habe ich davon erfahren.
Witzig, also von ganz woanders quasi.
Ja, also über Bande Prag habe ich über Durbach erfahren.
Ja. Vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, was eigentlich genau passiert ist. Also 1938, Flugzeugabsturz, da denkt man ja erstmal irgendwie an Vorkriegszeit, Verschwörungen, ein Abschuss oder so.
Ja, Verschwörungstheorie kann man daran auch knüpfen, aber ich glaube, es passt nicht so richtig. Aber gut, dafür zu vielleicht später mehr.
Genau.
Ja, also was ist passiert? Es war noch eine relativ junge Zeit der Luftfahrt. Interessanterweise hat die tschechisch-slowakische Luftfahrtgesellschaft, um die es hier geht, damals schon für jeden Passagier eine Lebensversicherung abgeschlossen. Also
okay.
Das wird mich heute etwas beunruhigen, wenn ich in den Flieger steige und merke.
Ja, stimmt.
Ich kriege eine Lebensversicherung. Da denkt man, ist man auf dem Seelenverkäufer unterwegs. Aber okay, es stürzten schon die ein oder anderen ab, aber so viel mehr als heute ist es auch nicht. Also und damals, es war der 13. August 1938, sind um 9 Uhr morgens in Prag bei schlechtem Wetter 13 Passagiere in eine tschechoslowakische Luftfahrtlinienmaschine eingestiegen und wollten über Süddeutschland fliegen, keinesfalls Nazi-Deutschland, Boden betreten und in Straßburg zwischenlanden, um dann dort aufgetankt zu werden und nach Paris weiterfliegen.
Der Tank hätte nicht gereicht, direkt bis Paris zu fliegen, sondern Zwischenlandung war nötig.
Das ging nicht, damit musste man. Also es gab auch natürlich die Möglichkeit auszusteigen in Straßburg-Ensheim. Das hat auch ein Passagier nutzen wollen, aber die anderen wollten nach Paris weiter.
Und dann?
Ja, und dann, es war wie gesagt ein regnerischer Tag. Es gab eine sehr dichte Wolkendecke. Der Flug nach Straßburg dauert ungefähr 2 Stunden von Prag. Der Pilot flog zuletzt auf 1800 Metern über der Wolkendecke und leitete dann gegen 11 Uhr, kurz vor 11 Uhr, den Siegflug ein, um über den Schwarzwald hinüber in den Oberrheingraben nach das Flugzeug Richtung Straßburg eben abzusenken. Und dabei hat er wohl einen Fehler gemacht. Er ist zu früh runter, obwohl der Pilot sehr erfahren war. Der hatte schon seit 1923 seinen Pilotenschein, also 15 Jahre und war Chefpilot. Aber möglicherweise war es die Routine, die zu viel war oder irgendeine kleine Unaufmerksamkeit. Sie hatten eine Peilstation Kontakt mit Straßburg, aber trotzdem leiteten sie einen Flug ein und ist dann am letzten Hügel, sagen wir mal, 580 Meter hoch, ist
dieser Buchwälderkopf.
Der letzte Hügel, bevor es dann wirklich runtergeht in die Rheinebene, da ist er hängen geblieben. Und das ganze Flugzeug hat Bäume gestreift, ist abgestürzt und ist ausgebrannt. Alle Passagiere tot, bis auf die Stewardess, die hat das schwerst verletzt überlebt, ist aber am nächsten Tag in Offenburg im Krankenhaus dann gestorben.
Wie muss ich mir denn diese Absturzstelle vorstellen?
Ja, wie gesagt, 580 Meter hoch, das ist so ein Vorgebirge, bevor es dann richtig in die höheren Berge des mittleren Schwarzwalds geht. Gleich nebendran ist der Brandenkopf, der ist dann auf 680 Meter. Ja, das ist einfach ein bewaldeter Bergrücken und ja, also das Flugzeug kam von Osten, streifte die letzten Bäume vor dem Bergrücken, es kam dann in Strauchen und stürzte dann westlich von dem Bergrad in den Wald, wo es dann verbrannte. Und naja, also heute sieht man da doch noch einen kleinen Unterschied, nämlich die Bäume auf der linken Seite dieses Grats, auf der westlichen Seite, die sind offensichtlich jünger als die Bäume auf der östlichen Seite. Also da hat es tatsächlich ein kleiner Kahlschlag durch diesen Absturz stattgefunden, weil das Flugzeug brannte dann auch aus und es war ein großes Trümmerfeld. Und ja, also ganz interessant eben, dass das heute in den Durbacher Erzählungen von damals immer noch sehr präsent ist, weil das war das Ereignis schlechthin.
Das glaube ich, ja. Also kennen auch jüngere Menschen da vor Ort diese Geschichte noch?
Die Jüngeren wohl nicht. Also ich habe einen Vortrag gehalten dazu in Offenburg und da waren auch Leute, die Verwandtschaft hatten in Durbach, die alle ein bisschen älter, also die Leute, die mich ansprachen, waren alle ein bisschen älter als ich und die erzählten, ja, meine Tante, die hat immer davon, von diesem Flugzeugabsturz gesprochen, weil in Durbach selber war das natürlich ein Riesenereignis, das ist klar. Es hat strömend geregnet an dem Tag, aber die Leute sind alle in Massen da hochgelaufen. Mhm. Ich habe mit einem Mann, Alfred Huber, der ein Weingut besitzt, gesprochen, dessen Vater und dessen Onkel sind damals die ersten an der Absturzstelle gewesen. Die waren 15 oder 16 Jahre alt. Und das ganze Wochenende drauf, es war glaube ich ein Donnerstag, dass der Absturz passierte. Und das ganze Wochenende drauf war das sozusagen ein touristischer Anziehungspunkt für die Durbacher. Sowas hatten sie auch noch nicht erlebt. Und ich glaube, es gab auch ein kleines wirtschaftliches Interesse zu gucken, ob da was zu holen ist da oben. Der Obduktionsbericht von den Leichen sagte später, ja, an dem einen oder anderen Finger war eine Druckstelle, wo ursprünglich mal ein Ring war. Es gibt auch einen Tagelöhner aus Durbach, der hat ein paar Tage nach dem Flugzeugabsturz bei der Polizei eine Brieftasche abgegeben mit $19 drin. Der hatte wohl ein schlechtes Gewissen oder ihn hat seine Ehrlichkeit gepackt, dass man sowas ja nicht macht. Man plündert keine Leichen. Mhm. Andere hatten da weniger Skrupel offensichtlich. Denn auch die Angehörigen haben später moniert, dass nicht alle Wertgegenstände von den Leuten wieder abgegeben worden sind. Aber dieser Paul Zoom, dessen Namen man nicht häufig genug nennen kann, weil er eine ehrliche Haut war und sich in sich gegangen war, hat diese $19 bei der Polizei dann später abgegeben.
Ja, spannend. Ja. Was ich mich frage, also du hast jetzt erzählt, man sieht auch an der Absturzstelle, da sind eben auf der einen Seite die Bäume jünger als auf der anderen. Mhm. Wie recherchiert man denn so ein historisches Unglück? Weil also man kann ja niemanden mehr fragen, der dabei war.
Ja, doch, kann man tatsächlich ein bisschen auch noch. Ich habe ja einen ersten Artikel über dieses Unglück im August 2023 veröffentlicht. Auf der Basis dieser Luftfahrtartikel, den ich ursprünglich mal hatte, der hatte damals schon auf den Alfred Huber hingewiesen, der Weingutsbesitzer, der auch damals die tschechischen Kollegen, die da oben recherchiert haben, da hochgeführt hat und mit dem Auto hochgefahren hat. Dann habe ich auch Kontakt 10 Jahre später, 2023, mit dem Alfred Huber aufgenommen. Und der war genauso freundlich, hat mich dann mit seinem Geländewagen, ziemlich lange geht das durch den Wald, da hochgefahren und hat mir das gezeigt, wo die Absturzstelle war und hat mir auch die Geschichte aus der Sicht seiner Verwandten erzählt, dem Vater und dem Onkel, die an der Stelle waren. Und auch erzählt, dass eben diese Plakette da angebracht worden war von den tschechischen Kollegen, die allerdings heute wieder verschwunden ist. Die ist leider nicht mehr da.
Aber man weiß nicht, warum, was mit der passiert ist.
Was mit der passiert ist, weiß man nicht. Es war aber auch nur ganz locker mit einem Band angebracht. Also kann irgendein Souvenirjäger vielleicht mitgenommen haben. Das ist kein Problem. Mhm. Ja, aber nach Erscheinen meines ersten Artikels meldete sich die Mutter eines BZ-Austrägers, die war schon 90, und erzählte, dass sie als 5-Jähriges im Durbachgebirge gewohnt hat mit ihrer Familie und die dann am Wochenende zu der Absturzstelle hochgepilgert sind. Und dort hatte sie noch sehr intensive Erinnerungen zum Beispiel an diesen Platz. Und ja, es war ja,
das. Das ist ja auch spannend.
Genau, ja. Und dann eine weitere Folge dieses ersten Artikels war, dass mich ein Herr Eble angerufen hat, Michael Eble, BZ-Abonnent, der den Artikel gelesen hat. Und der machte mich darauf aufmerksam, dass es auf dem Offenburger Waldbach-Friedhof, also alter historischer Friedhof, einen Grabstein gibt, auf dem an ein Absturzopfer von diesem Flugzeugabsturz. Auf dem Grabstein ist es vermerkt, dass der damals ums Leben gekommen ist. Das Interessante war jetzt dabei, ich hatte die Passagierliste von den Prager Kollegen bekommen, der Leute, die auf diesem Flug mitgeflogen sind. Und der Name dieses Menschen auf dem Grabstein in Offenburg war allerdings nicht auf dieser Passagierliste.
Ach Mensch, ein historischer Krimi.
Und da fing dann natürlich die Sache an, wirklich spannend zu werden. Und da habe ich dann angefangen, richtig zu recherchieren.
Mhm. Und dann warst du ja auch in verschiedenen Archiven und hast eben geguckt, was gibt es für Dokumente. Mhm. Unter anderem hat ja auch die Staatsanwaltschaft Offenburg diesen Vorfall untersucht. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Mhm.
Ja, ja, klar. Das war natürlich ein Fall, den jede Staatsanwaltschaft untersuchen müsste, weil es gibt natürlich viele. Man möchte herausfinden, warum das Flugzeug abgestürzt ist. Und vor allem schien es mir, war es auch wichtig, der Staatsanwaltschaft Offenburg die deutsche Flugüberwachung zu entlasten bei der Geschichte. Die hatten ja von Straßburg die Flugüberwachung über diesen Flug und die haben dann auch da geschrieben, dass die Deutsche da keinen Fehler gemacht hat. Aber klar, die Staatsanwaltschaft hat das untersucht und zum Glück gibt es eine große, umfangreiche Akte davon im Staatsarchiv in Freiburg. Da hat mich ein Offenburger Historiker, der Wolfgang Gall, der dort in Offenburg das Ritterhausmuseum lange geleitet hat und auch hier ein historischen Seminar unterrichtet, der hat mich auf diese Staatsanwaltsakte in Freiburg aufmerksam gemacht und dann bin ich dahin und habe das gelesen, dass es eine Goldgrube da ist. Es sind wirklich alle möglichen Details über diesen Flugzeugabsturz zu lesen. Das war sehr.
Ja, das ist ja für die Zeit auch nicht selbstverständlich, dass das alles so dokumentiert
wird. Ah, ich glaube doch. Oder? Ich glaube doch. Es geht ja auch um viel Geld, es geht um Verantwortung, es geht um politische Verantwortung, es geht um rechtliche Folgen bei sowas und deswegen musste das untersucht werden. Das war aber um über meinen besonderen Fall, also über diesen Mann, der nicht auf der Passagierliste stand, noch mehr zu erfahren. Da hatte ich zum Glück dann eine andere Quelle noch, wo mich auch ein Freund darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn, ein Briefwechsel dieses Heinrich Liestedt, jetzt sagen wir mal den Namen, sich befindet, den der von 1936 bis 1938, bis drei Tage vor dem Flugzeugabsturz mit einem anderen SPD-Genossen geführt hat, der ebenfalls im Exil war. Und das war auch nochmal eine wahnsinnige, also eine echte Goldgrube, um wirklich ganz nah an dieses Geschehen des Absturzes heranzukommen und alle Ereignisse, die davor. Und an den Menschen, ja, genau. Mhm.
Über eben diesen Heinrich Liestedt können wir gerne auch gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Vielleicht erstmal generell besonders interessant an diesem Vorfall ist eben die Passagierliste oder sind die Passagiere. Mhm. Wer war denn da an Bord?
Ja, wir sind 1938. Das spiegelt sich ganz deutlich in dieser Passagierliste wider. Nazi-Deutschland seit 1933, extrem judenfeindliche Politik. Die Leute, die sich leisten können oder die auch sehen, worauf das hinausläuft, die können außer Landes gehen. Dann spitzt sich aber alles zu, 1938. Faschismus, Nationalsozialismus sind überall auf dem Vormarsch. Jedenfalls sind es auf dieser Passagierliste Leute, die haben Pässe, tschechische Pässe, französische Pässe, britische Pässe, aber haben trotzdem deutsche Namen und zum Teil eben auch eindeutig jüdische Namen. Und insofern sind da ziemlich zahlreiche Juden an Bord gewesen, die eben außer Landes flüchten mussten, auch aus Österreich flüchten mussten, weil am 12. März 1938 hat auch Hitler diesen Anschluss, wie man in Anführungszeichen sagen muss, von Österreich vollzogen und auch dort war kein Jude mehr sicher. Und deswegen sind da wohl auch einige nach Prag dann emigriert. Und was dann die Gründe waren, jetzt nach Paris zu fliegen, die sind sicher sehr unterschiedlich. Das habe ich alles noch nicht, aber da bleibe ich auch dran. So, und ja, es sind Leute da. Die Liste habe ich ja. Ein Herr Milton Abeles, der mittlerweile in New York lebt. Der hatte sich erst vor kurzem vermählt mit einer Dorothy, geborene Cohn, klassisch jüdischer Name. Und die waren auf Hochzeitsreise und hatten im Gepäck ein Ticket für die Schiffspassage zurück von Le Havre nach New York und sind da ums Leben gekommen. Da gibt es einen Kaufmann an Bord, der heißt Desiderius Lustig, wahrscheinlich auch ein jüdischer Name, der eben auch aus Wien nach Prag umgesiedelt ist, weil aus Gründen. Ne, ein Richard Hirsch war an Bord, Stuhlfabrikant, der im Elsass in Weißenburg eine große Schulfabrik besaß, war auf dem Weg nach Paris, wo er wohnte. Kann man auch ein Schicksal dahinter vermuten. Dann sehr interessant, ein Passagier namens Demeterio Pereda. Das ist ein, wie sich dann rausstellt und wie auch in der staatsanwaltlichen Akte steht, ein rotspanischer Diplomat. Also das war die Staatsanwaltschaft Offenburg nannte das einen rotspanischen Diplomaten, weil er für die republikanische sozialistische Regierung in Spanien unterwegs war, die zu dem Zeitpunkt sehr in Bedrängnis war im spanischen Bürgerkrieg durch Francos Nationalisten. Und der hatte wohl auch wichtige diplomatische Briefe im Gepäck.
Die hat man dann gefunden hinterher.
Die wurden gefunden. Und ein Kollege von uns, nee, so darf man es eigentlich nicht bezeichnen, weil er schrieb für den Stürmer, für die nationalsozialistische Zeitung. Und der hatte von einem Polizisten am Absturzort erfahren, dass es diese Briefe gibt. Und hat das in seinen Artikel auch fröhlich hineingeschrieben. Und in der staatsanwaltlichen Akte steht dann im Austausch mit der Gestapo, ob man überlegen sollte, diesen Mann wegen Geheimnisverrat drankriegen zu sollen. Weil offensichtlich hatte das eine gewisse Brisanz und das nicht in die Öffentlichkeit, sollte nicht in die Öffentlichkeit kommen, dass diese Briefe da gefunden wurden.
Mhm. Aber was genau das für Schriftstücke waren,
das geht jetzt leider nicht aus der staatsanwaltlichen Akte hervor, aber das ist eine Sache, die ich sicher noch gerne ausrecherchieren möchte, weil dieser Mann ist so eine Nebenlinie dieser Geschichte, die ich ganz gerne weiterverfolgen möchte.
Das ist echt ein historischer Krimi. Ja.
Genau. Und noch kurz, noch eine Schauspielerin war auch an Bord, aus der, ich glaube, am Wiener Burgtheater sogar. Und auch Film hat sie schon gedreht, die auch gestorben ist auf dem Weg nach Paris zu ihrem Mann. Insgesamt, wie gesagt, wenn man den Film Casablanca kennt von Michael Curtis 1942, es ist ein bisschen so eine ähnliche Situation, was hier sich in dieser Passagierliste widerspiegelt.
Mhm. Ja, so klingt es. Bei 3 Passagieren war ja auch die Identität dann zunächst noch unklar. Kannst du zu denen noch ein bisschen was erzählen?
Mhm. Genau, also auf der Passagierliste stand einfach, zu einem Passagier stand einfach nur Arzt.
Ein Arzt.
Dann dachte man natürlich, also klar, man dachte ein Arzt. Stellte sich dann aber raus, dass sich seine Frau aus Paris meldete nach dem Flugzeugabsturz. Und das war ein Helmut Fritjof Arzt, wie sich dann herausstellte, der gebürtig in Dresden war und mittlerweile, aus welchen Gründen auch immer, in Paris lebte.
Okay, ja.
Dann gab es einen Passagier namens Bedrich Herrmann auf der Liste. Da meldete sich auch der Vater nach dem Absturz bei der Staatsanwaltschaft in Offenburg. Und da stellte sich raus, dass der in Wirklichkeit Maximilian Scheer hieß, 24 Jahre alt, eigentlich ein Medizinstudent, jüdischer Medizinstudent, ursprünglich aus Wien, da schrieb auch der Vater her, der nach Prag geflohen war, auch wegen dieses Anschlusses. Und in der Akte der Staatsanwaltschaft steht, dass man vermutete, er hätte kommunistische Umtriebe gemacht und sei im Dienst einer fremden Macht unterwegs gewesen. So. Und deswegen war er auch mit einem falschen Pass unterwegs.
Ja.
Und war aber ein, wie gesagt, der Name hieß, der richtige Name war Maximilian Scheer.
Also der war unter falschem Namen unterwegs, obwohl er ja eigentlich gar nicht durch Deutschland wollte.
Ja, das ist dann eine der Fragen, die sich da bisher ungeklärt sind, was es damit auf sich hat. Der wollte offensichtlich entweder nach Straßburg oder er wollte nach Paris, keine Ahnung. Also da auch noch, es gibt noch viele Geschichten und Nebenzweige dieser Geschichte zu recherchieren.
Ja, und der dritte zunächst ungeklärte Tote war eben dieser Heinrich Schliestedt.
Ja, genau, auf der Liste stand er als Bedrich Heinrich. Bedrich ist der tschechische Name für Friedrich. Und das ist jetzt einfach das Rätsel gewesen. Auf dem Grabstein stand Heinrich Schliestedt und auf der Liste stand Bedrich Heinrich. Und jetzt, wie kriegt man das zusammen? Mhm. Das war die Rechercheaufgabe.
Ja, und?
Ja, das war gar nicht mein Verdienst, sondern die Gestapo hat es dann rausgefunden. Also erstens war es so, dass man diese 3 Unbekannten erstmal bestattet hat auf dem Waldbachfriedhof in Offenburg. Wir sind im August, es ist heiß. Die Verwesung der Leichen setzt voran. Die anderen werden alle in ihre Heimat übergeführt, die anderen Toten, und die 3 werden beerdigt, aber da es eben verschiedene Dinge zu klären gibt, unter anderem eben auch Lebensversicherungsansprüche, wird eigentlich dann auch schon wieder die Exhumierung dieser Leichen angeordnet, zahnmedizinische Untersuchung, weil man bis dahin bei den 2 anderen noch nicht wussten, wer die sind. Das hat sich dann schnell geklärt und bei dem Heinrich Schliestedt stellt es sich dann heraus, aufgrund auch des zahnärztlichen Befundes, um wen es sich da wirklich handelt. Und die Gestapo hatte den auch schon auf der Uhr, weil er war 1934 aus Deutschland, aus Berlin damals geflüchtet, weil er eben SPDler war, Gewerkschafter, er war eben Sekretär des Deutschen Metallarbeiterverbands, aus dem nach 1945 die IG Metall hervorgegangen ist und war natürlich verfolgt. Als SPDler und als Gewerkschafter, der auch noch eben sehr aktiv war. Er hat es geschafft, 1933 Druckmaschinen zur Seite zu schaffen, dass die Nazis die nicht sich unter den Nagel reißen konnten, und hat in der Verbreitung von Flugschriften und dieses Netzwerk, was sich dann im Ausland gebildet hat, er ist ja danach in die Tschechoslowakei geflüchtet und hatte Kontakt mit um die 500 Leuten, stellte dieses Netzwerk dar, die alle informiert werden mussten. Und da hat er Flugschriften erstellt in der Tschechoslowakei und hat für deren Verbreitung gesorgt und für das Aufrechterhalten dieses Netzwerks.
Also er war im Exil, im Widerstand organisiert. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen genauer in die Tiefe gehen. Wie funktionierte dieser Widerstand damals?
Ja, Widerstand ist leider ein relativ hohes, großes Wort, weil die hatten einfach ganz andere Sorgen, die hatten existenzielle Nöte. Muss man sich vorstellen, man flieht ins Ausland und muss irgendwie erstmal für sein eigenes Überleben sorgen. Er schreibt dann eben in dem Briefwechsel, den ich erwähnt habe, dass ja, er ständig Bettelbriefe bekommt von Leuten, die in Deutschland geblieben sind, die irgendwie überleben müssen. Leute, die ins Ausland geflohen sind, nach Tschechoslowakei, viele sind auch in die Schweiz geflohen oder nach Frankreich. Und es ist wahnsinnig schwer, erstmal die Lebensgrundlage von diesen Leuten zu besorgen. Selbst Briefmarken zu besorgen, die ja nun wichtig waren, um diese Schriften zu versenden, selbst das war eine Schwierigkeit. Gleichwohl gab es eben Geldgeber in Skandinavien wohl, auch aus den USA, die diese Arbeit unterstützt haben. Aber er machte sich da selber keine großen Illusionen. Wir sind 1938, der Nationalsozialismus, der Faschismus ist überall auf der Siegerstraße. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Er hat eigentlich nur eine Hoffnung, dass es eine militärische Überwindung des Nationalsozialismus geben kann. Und dann kann man wieder drüber reden. Sich selber haben sich da nicht so viel zugetraut. Also in diesem Briefwechsel ist es auch so, dass ihm Vorwürfe gemacht werden, dass 1933 bei der Machtergreifung der Nazis die SPD oder die Gewerkschaften nicht durch einen Generalstreik oder durch einen militärischen Aufstand sozusagen diesen Aufstieg der Nationalsozialisten verhindert haben. Mhm. Aber es ist relativ ungerecht, weil er sagt, wir hatten keine Waffen, wir sind militärisch da nicht dazu in der Lage gewesen und organisatorisch wohl auch nicht, aber ein schlechtes Gewissen hatten viele und wie konnte es so weit kommen, dass alles, was demokratisch war, so dermaßen in die Defensive geraten ist.
Ja, also es ging mehr so darum, die Lage zu analysieren und irgendwie...
Genau, das, was ich jetzt beschrieben habe, so diese Vergangenheitsbewältigung, findet eigentlich in diesem Briefwechsel mehr statt, als dass sie wirklich konkrete Pläne schmieden, wie man die Sache irgendwie zum Guten wenden kann. Aber eben, und da kommen wir eben jetzt zum 13. August 1938, am 15. August 1938 sollte in Mulhouse im Elsass ein geheimer Gewerkschafterkongress stattfinden und da wollte eben der Heinrich Stiefstedt hin. Wenn er auch im Vorfeld schreibt, ich mache mir da keine großen Hoffnungen, dass da irgendwas Großes bei rauskommt, aber...
Er wollte sich da eben mit anderen Gewerkschaftern treffen.
Genau.
Und sich vernetzen und gucken eben,
ja,
und was können wir vielleicht doch tun.
Genau, oder? Und hauptsächlich Wunden lecken. So.
Ja, das glaube ich. Die Bedeutung von Stiefstedt selber innerhalb dieser... Ja, Widerstand oder Gewerkschaftlergruppierung.
Er gehört wohl nicht in die erste Reihe. Ne? Also es gibt Publikationen über diesen Metallarbeiterverband, die biografisch aufarbeiten, wer diese Spitze des Metallarbeiterverbands damals war. Da taucht er gar nicht auf. Also er taucht nur als Fußnote oder als innerhalb eines Kapitels einer anderen Biografie auf. Es wird darin angemerkt, es soll einen zweiten Band von geben und da würde Stiefstedt auftauchen. Der ist allerdings, dieser erste Band ist jetzt schon 8 Jahre her und der zweite Band ist noch nicht erschienen. Also er war nicht in der ersten Reihe, aber wie aus seinen Briefen hervorgeht, war er jemand, der sehr gut formulieren konnte, der sehr empathisch formulieren konnte und der wohl auch ein ganz guter Menschenfischer war, so wenn man das so bezeichnen möchte, der Menschen durch seine Überzeugungskraft und durch seine Empathie auch an sich binden konnte. Und das insofern war er da wahrscheinlich schon sehr wichtig und auch als Verbindungsmann für die Leute, die in Deutschland geblieben sind.
Und nach seinem Tod ist ja auch er beerdigt worden in Offenburg und sein Grabstein ist ja auch besonders.
Ja, der ist außergewöhnlich. Ja, genau. Ich hatte da mal den Innungsmeister der Steinmetze in Offenburg, beziehungsweise kommt aus Schütterwald, ein Dorf daneben, gebeten, sich den anzugucken. Ein Freund Hans-Peter Görgens, ja. Der hatte den Kontakt hergestellt. Und wir haben uns den angeschaut und schon dessen Vater von diesem Innungsmeister, der war auch schon Innungsmeister und der kannte also das handwerkliche Geschäft des Grabsteins verfertigen in der Ortenau sehr gut. Und er sagte, nee, das ist also kein Grabstein, der in der Ortenau gefertigt worden ist. Es ist erstens ein Grabstein aus Marmor, das gibt es nicht so häufig auf dem Waldbachfriedhof in Offenburg, mehr Granit und so weiter. Und das Besondere ist auch, dass die Inschrift in einem Hochrelief gearbeitet ist. Und das ist relativ kompliziert und aufwendig. Die meisten anderen Inschriften sind im Bassrelief, also die werden eingemeißelt in den Stein und da musst du alles drumherum wegmeißeln, damit du diese schöne Frakturschrift, in der sein Grabsteinspruch da eingemeißelt ist, dass das eben gut herauskommt. Und die Qualität des Steins muss auch ganz außergewöhnlich gewesen sein. Also der Innungsmeister war der Meinung, es könnte sich um schlesischen Marmor handeln, wo es damals eine der wenigen Quellen war, wo man nördlich der Alpen eben Marmor herbekommen kann. Interessanterweise gibt es auch an der Lahn bis heute einen Marmorabbau. Mhm. Aber das sei angeblich schlesischer Marmor und die Qualität eben sehr gut, allein daran zu bemessen, weil dieses Hochrelief, diese Schrift in Hochrelief natürlich auch der Witterung stärker ausgesetzt ist, als wenn man in den Stein hineingräbt. Und die ist makellos erhalten. Also das ist wirklich ein sehr guter, harter Stein. Ungewöhnlich. Und da
muss ja teuer gewesen sein.
Der war teuer. Aber wann der jetzt genau aufgestellt worden ist, das konnte ich leider bisher noch nicht herausfinden. Es ist nur eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass er während der Nazizeit aufgestellt worden ist, weil darauf vermerkt ist, dass er eben Sekretär des Deutschen Metallarbeiterverbands war. Und das ist eigentlich kaum zu glauben, dass das die Autoritäten damals zugelassen hätten. Da ich jetzt mittlerweile weiß, dass die IG Metall sich später um die Pflege des Grabs gekümmert hat und später auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Offenburger Gemeinderat das persönlich gemacht hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Grabstein nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt wurde von der IG Metall, glaube ich. Aber bin ich noch dran.
Ein weiteres Rätsel.
Ja, genau.
Du hast vorhin schon auf den Filmklassiker Casablanca angesprochen. So ein romantisches Ende wie im Film gab es jetzt bei diesem Flugzeugabsturz sozusagen auch im Weiteren nicht. Denn die Frau von dem Heinrich Schliestedt, die wurde dann auch von den Nazis getötet.
Ja, also das weiß ich auch nur jetzt indirekt. Also das ist in diesem Briefwechsel vermerkt. Dieser Briefwechsel fand statt mit einem Herrn Valentin Bauer, der eben auch Gewerkschafter war, nach Liechtenstein geflohen war. Stammte aus Ludwigshafen und nach dem Krieg ist er auch Oberbürgermeister von Ludwigshafen geworden. Und der war eben dieser Briefpartner dieses Schriftwechsels. Und der letzte Brief, den dieser Valentin Bauer bekommen hat, war nicht von Heinrich Schliestedt, er war dann tot, sondern den schrieb seine Frau. Sie hat dem Valentin Bauer mitgeteilt, dass ihr Mann bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist und schreibt dann noch ein bisschen herzzerreißende Worte. Das ist der letzte Brief, den es im Friedrich-Ebert-Archiv in Bonn gibt. Von diesem Briefwechsel und da steht am Rand mit Bleistift vermerkt, und ich nehme an, das ist die Handschrift von Valentin Bauer, dass die Ehefrau von Heinrich Schliestedt später von den Nazis ermordet wurde. Er hatte sie eben alleine zurückgelassen in Berlin 1934. Er hatte auch einen Sohn, der da zurückgelassen wurde, der sich dann später um die Lebensversicherung auch bemüht hat, was natürlich ein bisschen schwierig war in der Tschechoslowakei. Wenn du versuchst, für einen Passagier, der nicht auf der Passagierliste steht, eine Lebensversicherung zu bekommen, das nur am Rande. Aber das ist ein bisschen so die herzzerreißende Geschichte nochmal. Am Ende dieser traurigen Geschichte, ja, kein Happy End, nicht ja. Wie in Casablanca, ich schaue dir in die Augen, Kleines, und uns bleibt immer noch Paris, ist, glaube ich, der Spruch. Nein, es endete.
Die kam dann auch zu Tode.
Ja. Die kam zu Tode, ja. Mhm.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen rauszoomt quasi aus dieser einzelnen Geschichte, du hast selber auch in deiner Berichterstattung ja den Dichter Heinrich Heine zitiert, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte. Wie siehst du denn die historische Bedeutung dieses einen Flugzeugabsturzes?
Ja, es ist also, ich finde es immer noch faszinierend, dass heute immer noch Bücher geschrieben werden oder Filme über diese Nazizeit, über diesen großen Kulturbruch, den wir in einer Kulturnation in Deutschland erlebt haben. Aber durch diese Recherche ist mir wieder klar geworden, warum. Denn wenn man irgendwo an der Oberfläche kratzt, also man findet herzzerreißende, wahnsinnige Geschichten und die müssen alle erzählt werden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es das immer noch gibt. So, ne? Und ja, und ein weiterer Punkt ist halt, aus diesem Briefwechsel geht hervor, dass, wie gesagt, der Herr Schliestedt ziemlich verzweifelt war über die Situation, in der man sich befindet. Er schreibt dann, dass die einzige Hoffnung eben darin besteht, militärische Überwindung des Nationalsozialismus und das ist das Bemerkenswerte, in Zukunft hilft uns nur gegen diesen übersteigenden Nationalismus, helfen uns nur die Vereinigten Staaten von Europa, die wirtschaftliche und die politische Vereinigung von Europa. Und das ist interessanterweise tatsächlich schon 1925 im Parteiprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gestanden. Das war das, was ihm Hoffnung gab. Das ist eine totale Utopie in einer dunklen Zeit, aber das war das, was ihm Hoffnung gegeben hat.
Ja. Und am Ende haben wir ja dann auch die EU.
Ganz genau. Und in Zeiten, wo das immer wieder in Frage gestellt wird, ob das wirklich eine gute Lösung ist, kann man nur sagen, schaut euch die Geschichten von damals an und dass dieses Friedensprojekt Europa wirklich seinen Wert hat. Es muss reformiert werden, keine Frage, aber es sollte wirklich am Leben erhalten werden, denn als dieser Nationalismus, der führt uns zu nichts Gutem.
Und das würdest du sagen, ist auch so ein bisschen das, was wir für heute aus dieser Geschichte mitnehmen können.
Ganz genau.
Ja. Ralf, super spannend. Es sind immer noch einige Fragen offen, einige Rätsel in diesem historischen Krimi, an denen du dranbleiben wirst. Also es bleibt spannend. Ja, aber für jetzt danke ich dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Und vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Dankeschön.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.